Ich war in der Hölle. Das Einzige, das dort brennt, ist das, was ihr nicht loslassen könnt. Ein hammerhartes Zitat von Meister Eckhart, ein Theologe und Philosoph des frühen 14. Jahrhunderts, Mittelalter. Ich war in der Hölle. Das Einzige, das dort brennt, ist das, was ihr nicht loslassen wollt. Das ist einer zum Nachdenken, einer zum Sacken lassen. Offensichtlich führt uns nicht loslassen können irgendwie in die Dunkelheit. Das haben Menschen schon früh erkannt. Und tatsächlich kenne ich das aus meinem Leben. Glaube passiert ja nicht so, dass du null glaubst und dann plötzlich hast du so ein Bekehrungserlebnis, dann glaubst du 100 und dann glaubst du immer so weiter. Oder Glaube ist auch nicht so, dass du irgendwann anfängst und dann geht das so linear immer, immer besser höher, sondern wir alle kennen das, Glaube geht so. Ja, so mal kreuz und quer und mal oben und unten. Und wir haben gute Zeiten und wir haben schwierige Zeiten in unserem Glauben. Zeiten, in denen Vertrauen wächst und in denen wir geistlich Bäume ausreißen können und Zeiten, in denen wir an den kleinsten Dingen zweifeln und es nicht hinbekommen und unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden. Aber wenn ich daran denke, was waren die Zeiten, in denen es aufwärts ging in meinem Glauben? So die Blütezeiten, Glaubensfrühling, ja, wo es so richtig, richtig Spaß gemacht hat und richtig ermutigend war zu glauben. Das war immer, in meinem Leben zumindest, verbunden mit Loslassen, Dinge loszulassen. Zum Beispiel meine Pläne, die ich hatte. Dass ich mich nicht daran verkrampft habe, sondern sie losgelassen habe. Dass ich Vorstellungen und Überzeugungen losgelassen habe. Alte Glaubenssätze, die gar nicht meine waren, sondern mir nur so beigebracht wurden. Ganze Weltbilder habe ich losgelassen. Und wozu wir oft aufgefordert sind, loszulassen, ist eben unsere Vergangenheit. Die wichtigsten Dinge im Leben, davon bin ich überzeugt, bekommen ihren wahren Wert durchs Loslassen. In der Liebe ist es so, wir wissen, wenn ich in der Liebe verkrampfe und festhalte und zum Besitzdenken habe und andere Menschen irgendwie möglichst eng an mich binden und festklammern will, das funktioniert nicht. Nicht auf Dauer. Liebe funktioniert, wenn ich loslasse. Oder dann wird sie zumindest erst reich. Hoffnung ist auch so etwas. Hoffnung ist für mich nicht verfügbar. Hoffnung kann ich nicht machen. Hoffnung kriege ich nicht aus mir selbst. Ich muss ein Stück von mir loslassen, um an eine gute Zukunft zu glauben, zu hoffen. Zufriedenheit, Vertrauen und ganz besonders Freiheit. Alles Dinge. Freiheit bekomme ich ja nicht, indem ich mich an allem festklammer, sondern indem ich loslasse, indem ich vertraue. Es gibt diese Geschichte, wo der Schüler zu seinem Meister kommt und sagt, Meister, wie kann es sein, dass mich die Schatten der Vergangenheit endlich loslassen? Und der Meister sagt kein Wort, sondern geht zu einem Baum, umarmt den Baum, klammert sich dran so fest, wie es geht, mit Armen und Beinen und sagt dann, was kann ich bloß tun, dass mich der Baum loslässt? Ist natürlich ganz schön plakativ, ne? Manche Bäume harzen ganz schön und man kommt gar nicht so leicht davon los, ist mir völlig klar. Nein, das ist plakativ und natürlich ist es nicht leicht loszulassen. Im Gegenteil, es ist eine der schwersten Übungen überhaupt. Darum fasten wir. Darum jedes Jahr Passionszeit. Dieses Loslassen ist so unheimlich schwer. Und doch gleichzeitig ist das Loslassen essentiell für ein gutes Leben. Also lohnt es sich, diese schwere Übung zu machen. Jesus hat dafür ziemlich heftige und ich finde auch ein bisschen bedrohliche Worte. Aus Markus 8, 34 bis 38. Dann rief Jesus das Volk und seine Jünger zu sich. Er sagte, wer mir folgen will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sich aber zu mir und der guten Nachricht bekennt und deshalb sein Leben verliert, wird es erhalten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben dabei verliert? Was kann ein Mensch einsetzen, um sein Leben dafür einzutauschen? Denn wer sich nicht zu mir und meinen Worten bekennt, vor dieser treulosen und schuldbeladenen Generation, der muss wissen, der Menschensohn wird sich auch nicht zu ihm bekennen, wenn er wiederkommt, in der Herrlichkeit seines Vaters und mit den heiligen Engeln. Loslassen, scheinbar eine Voraussetzung für Nachfolge. Loslassen, eine Voraussetzung dafür, Christ zu sein. Und mit diesen Schlussworten da, mit der Menschensohn wird sich auch nicht zu euch bekennen und so, da wird ja ein bisschen Druck aufgebaut, kann man so sagen, oder? Ja? Also, wir alle wissen, loslassen müssen ist schwierig. Also, wenn du zu einem brennenden Haus kommst oder wenn du ein Feuerwehrmensch bist und zu einem brennenden Haus kommst, da sitzt jemand am Fenster oben, das Treppenhaus brennt schon, es gibt nur einen Weg, der muss rausspringen auf das Sprungtuch draußen. Ist es hilfreicher zu sagen, spring du Vollhorst, los jetzt, ich befehle es dir. Oder ist es sinnvoller zu sagen, spring, das Treppenhaus brennt, hier ist ein Sprungtuch, wir passen auf dich auf, wir schützen dich, komm, spring aufs Sprungtuch. Wahrscheinlich wird das Letzte besser funktionieren. Gut, manche Leute brauchen auch immer eine klare Ansage. Vielleicht ist für die ja auch dieser Bibeltext gemacht. Ich merke, es lässt mich verkrampfen, wenn Jesus sowas sagt. Ja? Also er will, dass ich loslasse, aber dann sagt er mir sowas Bedrohliches und ich denke so, da verkrampfe ich eher. Da fange ich an, irgendwie mich festzukrallen und nicht frei loszulassen. Also was soll das? Was ist das mit diesem Loslassen sollen, loslassen müssen? Was steckt dahinter? Was meint Jesus hier? Und da ist sehr, sehr interessant, dass zu den Zeiten von Jesus ein Begriff Schule gemacht hat, der den Menschen noch bekannt war und den Zeitgeist dieser Zeit damals sehr prägte. Und dieser Begriff war Selbstsorge. Selbstsorge. Sokrates hatte den mehr oder weniger erfunden. Platon hatte Selbstsorge weiterentwickelt, gedanklich, philosophisch. Selbstsorge war etwas, was den Menschen damals in dieser Welt, in dieser griechisch beeinflussten Welt bekannt war. Das kannte man, weil alle redeten davon. Selbstsorge bedeutet nicht Egoismus. Im Gegenteil. Die Idee von Sokrates und Platon war, wir wollen eine gute Gesellschaft und wir wollen ein gelingendes Zusammenleben. Wir möchten, dass Menschen auf eine gute Weise zusammenleben können. Und ihre Idee war, wir kommen dahin, indem jeder bei sich selber anfängt und sich selber reflektiert und sich selber anschaut und guckt, was brauche ich? Seine eigenen Bedürfnisse beachtet, um dann anderen helfen zu können. Die Idee dahinter ist also, wer mit sich selber im Reinen ist und wer mit sich selber so richtig versöhnt ist, der kann dann auch etwas für die anderen tun. Man kennt das von diesen römischen Brunnen, ne? Diese Schalenbrunnen. Die oberste Schale bist du, die läuft voll. Und wenn sie voll gelaufen ist und überläuft, dann kannst du auch andere Schalen füllen. Ja, also wir fangen bei uns selber an, achten auf unsere Bedürfnisse, kommen mit uns selbst ins Reine, versöhnen uns mit uns und unserer Vergangenheit und dann können wir anderen wirklich gut helfen und dann bauen wir eine Gesellschaft, die gut funktioniert. Und ja, grundsätzlich stimmt die Idee natürlich auch. Natürlich kann ich am besten etwas für andere tun, wenn es mir selber zumindest halbwegs gut geht. Wenn meine Grundbedürfnisse gestillt sind, kann ich auch die der anderen in den Blick nehmen. Das Problem daran, Sokrates und Platon hatten an ihren Schreibtischen da irgendwie so eine gute Idee entworfen. Aber es blieb eine philosophische Utopie. Denn es schaffen ja nur die wenigsten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie viele Menschen kennst du, von denen du sagen würdest, die sind komplett mit sich im Reinen? Die sind vollkommen versöhnt mit sich und ihrer Vergangenheit. Also nicht die, die es behaupten. Die das behaupten, da gibt es eine ganze Menge. Aber Leute, von denen du sagen würdest, die sind wirklich mit sich im Reinen. Wie viele kennst du? Und stell dir mal vor, nur wer das wirklich von sich sagen kann, könnte anderen helfen. Das wäre eine traurige Welt, finde ich. Wenn die Handvoll Leute, die das, die dieses Kunststück hinbekommen, mit sich im Reinen zu sein, wenn nur die zu einer guten Gesellschaft beitragen könnten, wie bitter wäre das? Ich wäre weit davon entfernt, dann anderen helfen zu können. Ich müsste mich die ganze Zeit um mich selber drehen. Und das gilt ganz besonders in einer Gesellschaft wie der damaligen, als so ungefähr 95% der Menschen arm waren, in dem Sinne, dass sie zwar irgendwie gerade so genug zum Leben hatten, aber um genug zum Leben zu haben, von Sonnenauf bis Sonnenuntergang dafür kämpfen mussten, genug zum Leben zu haben. Ja, es gab ganz Arme, auch eine ganze Menge, die mussten betteln, die hatten gar nichts, die waren auf die Almosen der anderen angewiesen. Aber die allermeisten Menschen, zu denen auch Jesus hier spricht, mit denen er unterwegs war, waren Menschen, die wirklich von morgens bis abends sich kümmern mussten, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Und wenn du in so einer Situation bist und die ganze Gesellschaft im Prinzip in so einer Situation ist, dann kommen die Philosophen und sagen, du musst Selbstsorge betreiben und auf deine Bedürfnisse achten und die in den Mittelpunkt stellen. Die Philosophen denken dabei und dann bauen wir gemeinsam eine tolle Gesellschaft. Aber die Menschen bleiben stehen bei, ja, muss ich ja auch. Und wenn die Philosophen das auch noch sagen, ja, dann kämpfe ich natürlich mehr für mich. Und dann wird Egoismus draus. Haben die gar nicht geplant, die Philosophen, wird aber draus. Selbstsorge und Armut treffen aufeinander und dann wird Kampf und Egoismus draus. Und vielleicht ist es das, was Jesus eine treulose und schuldbeladene Generation meint. Eine ganze Generation, eine ganze Gesellschaft von Menschen, die nur gucken, wie kann ich es irgendwie schaffen? Ich. Und man kann sie nicht mal übel nehmen. Denn so war es. Und wenn du darum kämpfen musst, ist es so. Jesus hat einen Gegenentwurf dazu. Jesus hat eine ganz, ganz andere Idee, die der von Sokrates und Platon komplett widerspricht. Jesus sagt, lasst euch selbst und euer Leben los. Lasst es los. Jesus sagt nicht, fang bei dir selbst an, damit du dann was Gutes tun kannst. Jesus sagt, fang bei mir an. Komm zu mir und fang bei mir an. Jesus predigt immer Sätze nicht 78 und nicht 85 und nicht 90% auf das Reich Gottes, sondern 100% alles. Lass alles los und setze es auf Gott. Halte nicht zurück. So gelangst du zu wahrem Glück. Das ist immer das, was Jesus predigt. Und es ist ja auch wahr. Der Weg in den Himmel führt für uns alle durch eine Tür, an der wir alles loslassen müssen. Alles, wirklich alles. Man nennt diese Tür den Tod. Und früher oder später gilt es uns allen. Wir werden einmal alle alles loslassen müssen. So ist das. Das ist etwas, was uns alle vereint. Da kann sich keiner vordrücken, konnte auch noch nie irgendwer sich drum drücken. Es gilt uns allen. Es geht uns allen so. Und Jesus sagt, fang jetzt damit an. Lass los. Lass dein Leben los. Fang nicht erst damit an, wenn du dazu gezwungen wirst, sondern tu es jetzt aus freier Entscheidung. Und im Gegensatz zu den großen philosophischen Ideen der großen griechischen Philosophen ist das ja ein Weg, der allen offen steht. Jeder kann das. Ich sage nicht, dass es leicht ist, aber jeder kann das. Du brauchst dafür keine Voraussetzung, keine Qualifikation, kein Wissen, keine Klugheit, kein Standing, keine Bildung, keine Erkenntnis, nicht mal Zeit. Jeder kann das. Durch seine Entscheidung. Ja, die ist nicht leicht, aber jeder kann das. Dieser Gegenentwurf von Jesus zu dem damaligen Trend, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, ist in Wirklichkeit eine Befreiung, eine große Befreiung. Und natürlich macht es mit uns als Menschen des 21. Jahrhunderts in der westlichen Welt, einer ganz anderen Kultur, einer ganz anderen Philosophie und einer ganz anderen Umgebung, was anderes irgendwie mit uns. Und da müssen wir uns versuchen einzuordnen. Ich glaube, das Dilemma heutiger Christen in unserer Kultur ist, dass wir von überall gepredigt kriegen, dass wir uns selbst verwirklichen sollen. Selbstverwirklichung. Und unsere religiöse Prägung sagt, du sollst dich selbst verleugnen. Auch aufgrund solcher Texte von Jesus. Ja, was mache ich denn da? da stecke ich ja in der Klemme irgendwie, oder? Selbstverwirklichung wird groß geschrieben in unserer Gesellschaft heute. Diese Welt sagt dir, du hast nur dieses eine Leben. Mach was draus. Pack an, mach was draus. Finde dich selbst, tu, was du liebst und du findest alles, was du brauchst in dir. Ich finde das überfordernd, weil ich habe nicht den Eindruck, dass ich alles in mir finde. Es kann uns überfordern, es führt uns vielleicht auch in die Egozentrik, in das ständige Kreisen um sich selber und um die eigenen Bedürfnisse und um das eigene. Und ich muss ja das tun, was ich toll finde und was mir gut tut. Und wenn wir damit scheitern, dann ja, sind wir im Prinzip Versager der Selbstverwirklichung. Wo kommen wir denn dann hin? Wo kommen wir raus? Und die religiöse Prägung, meine zumindest, sagt zumindest unterschwellig, du und deine Bedürfnisse zählt nicht. Nicht wichtig, du bist nicht wichtig. Du zählst nicht. Deine Bedürfnisse, die sind nicht nur egal, die sind sogar böse, die sind Sünde. Ja? Deine Begierden, die weltlichen. Also tu nichts für dich, tu alles für den Herrn und für die anderen. Das ist dann das Credo. Das wiederum führt dazu, dass wir irgendwann ausbrennen, dass wir irgendwann die Kraft verlieren. Wenn wir krampfhaft uns aus dem Blick nehmen und überhaupt nicht mehr darauf achten, was uns gut tut, dann wird das zu einer Selbstkasteiung. Und wenn wir daran scheitern, dann lastet die Schuld schwer auf unseren Schultern. Ich habe den Eindruck, wer seiner Selbstverwirklichung nachjagt sein ganzes Leben und das immer im Fokus hat, der stumpft irgendwann ab, weil er es nicht hinbekommt oder fällt auf irgendwelche billigen Heilsversprechen rein. Und der immer Selbstverleugnung betreibt und immer diesen Weg geht sein ganzes Leben, spätestens irgendwann im Alter passiert es, dass man entweder in das andere Extrem umswitcht und sagt, ich habe immer alles für andere getan und für den Herrn, jetzt bin ich mal dran. Kennt ihr den Satz? Jetzt bin ich mal dran. Jetzt geht's mal um mich. So. Ja. Das kommt dann irgendwann bei vielen Christen, kommt das irgendwann im Rentenalter, ja, wenn nämlich die Gesellschaft dir sagt, du hast dein Leben lang gearbeitet, vielen Dank dafür, hier hast du deine Rente, ist nicht viel, aber bitteschön. Ja. Dass man dann irgendwann geistlich auch denkt, so, jetzt reicht's mir, jetzt habe ich genug getan, jetzt dürfen die anderen arbeiten, jetzt geht's um mich. Entweder switcht man so um, andere werden krank daran, dass sie sich immer selber zurückgedrängt haben. Beides führt weder zum Glück noch zu einer besseren Welt, oder? Beides scheint nicht der richtige Weg zu sein. Ich glaube, weil beides auch nicht Jesus entspricht. Weil auch diese Art der Selbstverleugnung nicht das ist, was Jesus hier meint. Und da bin ich jetzt mal ausnahmsweise so richtig dankbar für Paulus. Normalerweise ist es ja so, dass man die Evangelien ganz gut verstehen kann und dann kommt Paulus und macht alles komplizierter. So habe ich manchmal den Eindruck. Dann liest man den Paulusbrief und denkt sich so, boah, das ist ja jetzt irgendwie schwierig. Oder er verschärft es nochmal oder so. Und ich finde, bei diesem Thema trifft Paulus eine ganz tolle Einordnung, die mich besser verstehen lässt, was Jesus hier meint. Das können wir nachlesen im Galaterbrief 2, 19 bis 21. Heute gibt es also mal zwei Texte in der Predigt. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht, schreibt Paulus. Ich gelte deshalb für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt, deswegen lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus vergeblich gestorben. Loslassen bei Paulus. Viel positiver. Das klingt viel positiver, oder? Worum geht es beim Loslassen eigentlich? Bei diesem Loslassen, das Jesus auch von mir fordert, wenn ich ihm nachfolgen will. Es geht darum, dass Jesus mir seine Liebe geschenkt hat. Jesus hat sein Leben für meins gegeben. Und ich lasse mich los, nicht ins Nichts, sondern ich lasse mich los in seine Hand. In seine Hand. Ich lasse Kontrolle los über mein Leben. Das heißt nicht, dass es unkontrolliert ist, sondern dass er kontrolliert. Es ist das Eingeständnis, ich schaffe es nicht selbst. Ich komme nicht selber klar. Ich bin nicht so toll, dass ich selber irgendwie mich verwirkliche oder eine bessere Welt schaffe durch egal was. Ich schaffe es nicht. Und dieses Eingeständnis von vornherein hilft uns, einen guten Umgang mit Scheitern zu finden, unserem eigenen Scheitern und dem Scheitern der anderen. Weil wir alle wissen, daran glauben, wir schaffen es sowieso nicht selber. Loslassen bedeutet Gnade annehmen. Und die Gnade Gottes lässt sich eben nur mit leeren Händen annehmen. Dafür muss ich das Steuer mal aus der Hand geben. Dafür muss ich die Zügel aus der Hand geben und die Ruder meines Lebens, mit denen ich immer versuche zu steuern und zu machen und zu tun, für mich oder für andere oder für Gott, mal aus der Hand legen, um leere Hände zu haben, um die Gnade nicht zurückzuweisen, weil tut mir leid, hab grad zu tun, sondern um sie anzunehmen. Und ich glaube, das ist das im Kern, das worum es Jesus geht und auch Paulus. Also solltest du dich selber verleugnen und diesen Weg gehen? Wenn Selbstverleugnung bedeutet, sich selber kaputt zu machen und sich selber niederzumachen und sich selber schlecht zu machen, dann nein, lass es sein. Wenn Selbstverleugnung aber bedeutet, ich lasse mich los und ich treffe die Entscheidung, dass nicht das, was ich will, zählt, sondern das, was Jesus will, weil er es gut meint, dann ja, dann tu's. Solltest du dich selbst verwirklichen? Wenn Selbstverwirklichung bedeutet, ich muss nur lange genug in mir selber suchen, dann finde ich schon was Göttliches, dann lass es sein. Aber wenn Selbstverwirklichung bedeutet, wenn ich Jesus von ganzem Herzen suche, dann finde ich zu mir, ich werde mich finden und werde einen Ort finden, an dem ich genau richtig bin, dann ja, dann verwirkliche dich selbst. Es geht darum, das Selbst zu fasten. Nicht um es auszumerzen in meinem Leben, sondern um Jesus die Ehre zu geben und ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Sei unbedingt du selbst. Ja, weil Gott hat dich ja so geschaffen. Und Jesus liebt dich genauso, wie du bist. Also sei du selbst, weil dann bist du am besten. Aber der Weg dahin, du selbst zu sein, ist nicht alles, was du bist, festzuklammern, sondern loszulassen und Gottes Gnade anzunehmen, der dich als den Menschen geschaffen hat, der du bist. Also, werde du selbst, sei du selbst. Denn das Selbst, das von Gott kommt, das ist es, worum es wirklich geht im Leben. Amen.